Danke vielmals, hat er wieder Platz nehmen. Es ist eben so, zweimal im Jahr wird der Worship bei uns im Weissen Fluttern von unserer Kids-Band geleitet. Und dann kommst du als Erwachsener ein bisschen mit, über, so wie es bei uns eben bei den Kids abgeht. Und bei uns ist noch cool, unsere zweitjüngste Tochter, die Ayana. Also unsere Eltern sind ja Söhne, das sind jetzt noch nicht gerade die grossen Worshipper geworden bis jetzt. Aber die kleinen Zweifel an Ayana, die zweitjüngste, ist die Hei, die singt die Lieder, die macht die Bewegungen. Und die ist schon mit 4 wirklich eine Worshipperin von ganzem Herzen. Wir sind in dieser Serie «Starke Frauen der Bibel». Und ich möchte dich mitnehmen zuerst in eine Geschichte. Ich hatte diese Woche, irgendwie fast die ganze Woche, Mühe gehabt mit Schlafen. Ich habe seit ich 15 bin, und das war ja schon letztes Jahrhundert, wenn ich so alt war, wirklich schon länger her, habe ich einfach ab und zu Schlafprobleme. Und wenn ich das den Kindern erzähle, kommen die Leute immer, ja, machst du zu viel Sorgen, zu viel Gedanken, musst du bei Gott abgeben. Es hat nichts mit dem zu tun. Das ist irgendein körperliches Problem. Ich habe dann wieder monatelang gut geschlafen und ich habe weder Sorgen gehabt noch Ängste. Ich habe einfach den Schlaf, manchmal finde ich ihn nicht. Und vielleicht kennst du das. Und da gibt es ja so die verschiedenen Strategien. Man weiss, man sollte aufstehen, man sollte kalt duschen, man sollte Fitness machen in der Nacht, man sollte spazieren. Nur das Problem ist, wenn du auf der einen Seite tot müde bist und auf der anderen Seite schlägt dein Herz so schnell, dass du nicht schlafen kannst, dann magst du das oft nicht, oder? Und meine Gefahr ist dann einfach, dass ich aufs Sofa liege und stundenlang in meinem Handy rumdrücke. Und das ist nicht wirklich erbauend. Darum habe ich mir gesagt, hey, lesen ist besser, dann wird man auch müde und schlaft wieder. Ich muss einen guten Roman haben. Und dann bin ich wieder einen Roman gepostet. Aber das Problem ist, der ist so spannend, dass ich erst recht nicht mehr schlafen kann. Ich weiß nicht, ob du den Ken Follett kennst, Säulen der Erde. Das sind so Mittelalter-Klassiker. Die Ken Follett lesen, die wissen einfach, du fährst an, du kannst den weglegen, oder? Und das zweite Problem ist, ich tauche dann ab in die Welt, oder? Und wenn ich dann irgendwie mit der Familie zusammen bin, bin ich noch in dieser Ken Follett-Welt im Jahr 1123 und denke, ich muss noch auf dem Marktplatz meine Tomaten posten heute Morgen, oder? Und dann komme ich, das gibt ja noch den Aldi, das ist ja gut, ich muss nicht stressen, oder? Und ich tauche dann so ab. Und in dieser Geschichte geht es eben auch so um eine starke Frau. Es geht um eine Familie, der Mann ist Steinmetz und sucht einen Job. Und er findet oft keine und die Familie ist so am Hungertuch und muss überleben. Und dann gibt es so die eine Frau, seine Ehefrau, die ist so stark, die ist positiv, die rettet immer alles, die hat gute Ideen, auch in der Not. Irgendwie erinnert sich an meine Frau, die auch so stark ist, oder? Und ich denke, wow, das ist wirklich so eine Powerfrau. Und eine Szene hat, so, das ist mir vorhin in den Sinn gekommen, die Hannah erzählt hat wegen der Geburt, wo sie um die Weihnachtszeit, sie wird schwanger mit dem dritten Kind, im tiefsten Wald, weil das Kind zu früh kommt, in einem Schneesturm ihr Kind gebärt. Die Hebamme ist ihr Mann, die Geburtshelfer sind ihre zwei kleinen Kinder und sie bringt das Kind zur Welt. Und ich dachte, wow, das ist doch eine starke Frau. Ich finde schon Gebären im Kantonsspital geheizt mit einer Wanne und guten Ärzten rundherum schon nicht locker. Aber ich weiss nicht, mit einem Schneesturm im Wald, irgendwo im verschneiten England, ohne Hebamme, muss ich sagen, Respekt. Genau, was ist eine starke Frau? Wir schauen in dieser Serie ganz bewusst eben Frauen an in der Bibel. Wenn du vielleicht schon länger im Glauben bist, schon länger in die Kirche kommst, die Wahrscheinlichkeit ist eben, dass du 95% von all deinen Predigten über Männer gehört hast. Predigten über den Abraham, über den Jakob, über den Isaac, über den Paulus, über Jesus, über den Petrus, das sind Männer. Die Bibel ist männerlastig. Und dennoch gibt es ein paar ganz spannende Frauen. Und in dieser Serie, wir haben angefangen in dieser Predigt über Tamar von Judith. Wir lernen ja bewusst auch, also machen wir das sonst, aber in dieser Serie noch ein bisschen bewusster, auch mehr Frauen predigen. Dann haben wir eine Predigt über die Lea. Dann hat die Orbal predigt über Maria, nicht die Mutter von Jesus, die Schwester von Lazarus. Und heute haben wir eine Frau ausgegraben. Ich mache das heute mit der Magdalena zusammen, unserer Worship-Leiterin. Wo wir, wie mehr wir sie studiert haben, umso mehr ist uns aufgegangen, was das wirklich für eine hammerstarke Frau war. Und die Frau heisst Tabitha und ich möchte dich gerade reinnehmen in den ersten Vers und dir dann ein paar Kontextinformationen geben. In Joppe lebte eine Jüngerin namens Tabitha. Tabitha oder Dorcas, wie ihr Name auf Griechisch lautete, bedeutet Gazelle. Tabitha tat viel Gutes und half den Bedürftigen, wo sie nur konnte. Also die Geschichte spielt in Jaffa. Ich habe das Bild dabei. Also Joppe ist Jaffa. Vielleicht denkst du den Namen Jaffa, dann sagt mir irgendetwas. Die Jaffa-Orange. Oder also wenn du Orangen kaufst, sind die oft so. Die Jaffa-Orange, die stammen von dem Ort. Und Jaffa war eine Hafenstadt. Der Jonah beispielsweise, wo er einen Auftrag hatte, auf Ninive zu gehen. Und er ist davor gesprungen, ist er auf Jaffa gegangen und hat das Schiff genommen auf Spanien geht in die andere Richtung. Also Jaffa ist eine Hafenstadt und in dieser Stadt, und das ist mein nächstes Bild, gibt es auch die Kirche von der heiligen Sankt Tabitha. Also die Tabitha, sie hat nicht einen Haufen Vers, sie hat nicht einen Haufen Platz, aber sie hat immerhin eine Kirche, die nach ihr benannt wird. Und das hat sie auch verdient, weil die Frau hat wirklich etwas auf dem Kasten. Jetzt kannst du nochmal zurückgehen zum Vers, Christian, und dann gehen wir mal den Vers durch. Also in Joppe oder Jaffa lebt eine Jüngerin namens Jesus. Jüngerin von Jesus namens Tabitha. Und vielleicht ist dir auch gerade aufgefallen, das Wort Jüngerin. Das einzige Mal im ganzen Neuen Testament, wo wir das Wort Jüngerin lesen, ist hier in diesem Zusammenhang. Also Jünger, das kommt etwa dir vor, aber Jüngerin, das heisst Matetria. Mathetes ist der Jünger und Matetria ist die Jüngerin. Nachfolge in weiblicher Form lesen wir nur einmal im ganzen Neuen Testament. Und zwar über diese Frau Tabitha. Normalerweise, wenn in der Apostelgeschichte, in dem Buch, wo wir drin sind, da, Frauen vorgestellt werden oder auch Männer, dann steht einfach der Name. Aber bei zwei Einzelpersonen steht vorne das Attribut Jünger oder Jüngerin. Der eine ist der Hananias, das ist der Mann, der Paulus die Hände auflegt, also wieder sehend wird. Dort heisst es ein Jünger namens Hananias. Und das zweite Mal ist es bei der Tabitha. Also die zwei Menschen hat irgendetwas aufgemacht, wo der Schreiber von der Apostelgeschichte dazu bewegt hat, nicht einfach zu schreiben Tabitha oder Hananias, sondern der Jünger Hananias oder in dem Fall die Jüngerin Tabitha. Sie hat irgendetwas ausgestrahlt, wo man gemerkt hat, wow, die Frau, die folgt irgendwie Jesus nachher und das fällt auf. Und im nächsten Satz wird dann auch begründet, was sie gemacht hat. Sie hat viel Gutes zu tun und hat den Bedürftigen geholfen, die immer nur sie hat können. Und jetzt muss ich dir geschwind noch die Umstände geben. Wir sind hier in Apostelgeschichte Kapitel 9. In den ersten 6 Kapiteln von der Apostelgeschichte hat es die Kirche recht gut gehabt. Die Apostelgeschichte ist ja so eine Geschichte von der Kirche, nachdem Jesus zurück ist in den Himmel. Kapitel 7 ist der erste Märtyrer, der Stephanus. Der stirbt für den Glauben. Im Kapitel 8 heisst es, dass die Christen von Jerusalem überall hingeflüchtet sind, weil sie Verfolgung eingesetzt haben. Und im Kapitel 9 heisst es, dass der Paulus, bevor er zum Glauben kam, ausgezogen ist, zum Christenverfolger und ins Gefängnis werfen. Und nachher kommt er zum Glauben. Also das Setting von der Tabitha ist Verfolgung. Nach diesen 3 Verfolgungskapiteln oder am Ende von dem 3. Verfolgungskapitel kommt Tabitha ins Spiel. Und dann ist es umso bemerkenswerter, dass es heisst, sie hat alles gegeben, um den Bedürftigen zu helfen und sie hat alles gegeben, um den Armen zu helfen. Wenn du Druck erlebst auf deinen Glauben, dann ist das natürliche Zurückziehen. Verstecken, einigeln. Tabitha aber hat gerade das Gegenteil gemacht. Gerade in der Verfolgung, in der Repression, die geherrscht hat, ist sie aufgestanden und hat den Armen gedient, wo auch immer sie konnte. Und das ist so die erste Qualität, die wir lernen von der Tabitha. Gerade unter Druck hat sie sich nicht eingegelt, sondern sie ist aufgestanden, sie hat den Armen gedient und sie hat den Bedürftigen gedient. Und in dem zweiten Aspekt, den wir mit dem Lernen von dieser Tabitha, möchte uns jetzt Magdalena mitnehmen.
Danke für Mario. Ja, ich habe das so grob Tabithas Lektionen über Lifestyle als Jüngerin genannt. Und eben die Joel hat uns ja, wie jetzt eigentlich schon das, in das angefangen reinzunehmen. Und das Erste, was ich so benannt habe, ihre, ist, sie tut dem Wohlergehen von der anderen Priorität geben. Und was ich aber spannend finde, als ich mich so angefangen habe, mit beschäftigen mit ihr, oder? Habe ich auch an die Geschichte müssen denken, wo die Orbal letzte Woche aufgegriffen hat, wo sie über Maria predigt hat. Und dort geht Jesus mit seinen Jüngern geht zu der Maria und zu der Martha. Eigentlich geht es Nachtessen und Martha macht alles, sie ist Gastgeberin. Und Maria sitzt zu Füßen von Jesus. Und Jesus tut auch wie Maria in dem bekräftigen oder bestätigen, hey, du hast die richtige Entscheidung getroffen. Und ich finde, wenn man so die Geschichte anschaut, oder, denkt man oft so an Gegensätze. Oder man denkt so, hey, das sind irgendwie Frauen. Ich habe euch 2 Bilder mitgebracht. Zum einen oder, mit Martha, sie steht für das Praktische, sie macht alles. Und die Maria, wo jetzt, ja, die ist, die Gott sucht. Oder? Und man hat das Gefühl, hey, in dieser Geschichte sind wie Sachen, die Gegensätze sind, die nicht zusammenkommen. Und nachher, ja, habe ich mich eben mit dieser Tabitha angefangen beschäftigt und habe gemerkt, hey, sie hat irgendwie, es ist so eine Frau, wo eben so tatkräftig unterwegs war, die so viel gegeben hat. Und doch, eben, als mega positiv dargestellt und mir gemerkt, so, hey, irgendwie, glaube ich, hat sie wie geschafft, die Sachen zusammenzubringen. Und das finde ich mega spannend bei ihr Witz gesehen, wo man wie vorher das ein negative Gefühl hat, wo jetzt man jetzt jemanden gesehen hat und sagt, hey, das ist eine Frau, die Kraft hatte. Genau. Aber jetzt lesen wir doch mal noch weiter in dieser Geschichte. Und zwar Vers 37 bis 39. Doch während Petrus in Lida war, wurde sie krank und starb. Man wusch den Leichnam und barte ihn im Obergeschoss des Hauses auf, in dem sie gewohnt hatte. Als die Jünger von Joppe erfuhren, dass Petrus sich in dem nicht weit entfernten Lida aufhielt, schickten sie zwei Männer zu ihm mit der Bitte, so schnell wie möglich zu ihnen zu kommen. Der Petrus war in einer Stadt, also nicht gerade Nachbarstadt, aber in der Nähe gewesen und hat dort vorher jemanden geheilt und die Jünger haben mitbekommen, dass er dort ist. Und ich finde, da sieht man schon etwas, hey, Tabitha ist offensichtlich in einer Gemeinschaft gewesen mit Leuten, die gesagt haben, das ist es uns wert, dass wir einen halben Tagesmarsch gehen und den Petrus holen wollen. Aber ich lese noch weiter. Petrus ging unverzüglich mit. In Joppe angekommen, wurde er in das Zimmer im Obergeschoss geführt, in dem Tabitha aufgebahrt war. Viele Witwen waren dort versammelt und beweinten die Tote. Sie alle drängten sich um Petrus und zeigten ihm unter Tränen ihre Kleider und Mäntel. Das alles hat Dorcas gemacht, als sie noch unter uns war. Du denkst jetzt vielleicht so, hey, eigentlich ist sie doch, haben wir doch erst gerade angefangen, oder? Danke. Und sie ist schon gestorben. Aber ich finde, genau in dem Innen, wie die Leute eben reagieren auf ihren Tod, sieht man, was sie eigentlich für eine Bedeutung gehabt hat. Und was man sieht, ist wirklich, hey, look, sie hat, man sieht die Gruppe von Witwen, die rum war im Tod, wo sie mega beweint hat, die mega betroffen war. Und man merkt so, sie hat etwas mega Praktisches in ihrem Leben gemacht. Sie hat Kleider gemacht. Sie zeigen alle Kleider, die für sie so viel Wert haben. Und Tabitha hat ihre Gaben gebraucht. Den zweiten Punkt habe ich genannt, Ressourcen und Gaben für den Dienst nutzen. Und man sieht, wie Tabitha hat nicht einfach ein bisschen etwas Führung gehabt und sie hat gesagt, ja, nehmt doch das, jemand soll etwas Gutes tun mit dem. Sie hat nicht nur ihre Ressourcen finanziell gebraucht, sie hat ihre Zeit hineingegeben, sie hat ihre Gaben hineingegeben, sie hat wirklich so sich ganz dem gegeben und sie hat so viel anderes können machen mit dem, was sie hatte, mit ihrer Zeit, mit ihren Finanzen. Sie hat können sagen, ah, ich möchte mich echt gerne in Sicherheit bringen, wer weiß, wie die Verfolgung weitergeht. Oder sie hat alles können machen, sie hat sich selber mal können etwas leisten, aber sie hat gesagt, nein, ich gebe am Wohlergehen von den anderen Priorität, ich tue es in das investieren und ich tue nicht nur meine materiellen Ressourcen nutzen, sondern ich gebe alles, was ich habe. Und für sie war jetzt das nicht gewesen, dass sie die prominente Leiterin geworden ist und die prominente Predigerin, sondern sie hat gesagt, hey, vielleicht, ja, ich kann nähen, was kann ich mit dem machen? Sie hat das angefangen zu brauchen und hat für die Witwe die Kleider genäht. Ich habe euch auch das Bild mitgebracht. Spannend, gell? So sieht es sicher auch heute noch aus. Und was ich auch mega kraftvoll finde, jetzt bei dieser Gabe, die sie spezifisch nutzt, ist so das Bild, dass sie diesen Witwe die Kleider macht. Und es hat, Kleider haben ganz viel Bedeutung, weil es heisst ja nicht umsonst, Kleider machen Leute, obwohl vielleicht heute eher noch jemand hin kannst mit einem Anzug oder mit zerrissenen Hosen, es kommt nicht so drauf an. Aber in dieser Zeit, glaube ich, hat es wie viel mehr noch einfach darüber ausgesagt, wer das du bist oder was du für Ressourcen hast, was deine Möglichkeiten gewesen sind. Wenn du gekommen bist in deinen zerrissenen Kleider und einfach nicht etwas anderes dir hast können leisten, dann hat jeder gewusst, dass du arm bist oder vielleicht auch eben eine Witwe oder was auch immer. Und sie hat ihnen mit den Kleidern, die sie gemacht hat, hat sie ihnen wie auch ein Stück Würde zurückgegeben. Oder? Und sie hat gesagt, hey, ich möchte euch das zur Verfügung stellen und ich möchte euch wieder ein Stück Identität und Sicherheit zurückgeben. Und ich finde auch, es wird so oft gebraucht als Bild, auch für das, was Jesus in seinem Leben gemacht hat. Und wo er gestorben ist und auferstanden ist und er hat uns ein neues Leben gegeben, uns ein neues Kleid gegeben, etwas Neues, das wir tragen dürfen. Und es spricht also mega auch für Identität. Und Tabitha hat sich gesagt, ich bin mir nicht schade, um dort investieren und Sachen weiterzugeben. Genau. Was wir auch sehen in diesem Text, ist so die Gruppe eben von diesen Witwen, die ich schon erwähnt habe, die auftreten. Ich möchte euch kurz ein bisschen einfach auch noch Kontext geben zu dem, was, wie das Leben war ist als Witwe. Und mehr noch im Alten Testament, zu dieser Zeit, sind Witwen wirklich ganz eine schwache Gruppe gewesen. Du bist eigentlich nur versorgt und rechtlich abgesichert gewesen über deinen Ehemann. Das heisst, wenn du keinen Ehemann mehr hast, bist du nicht mehr versorgt gewesen, du bist nicht mehr rechtlich geschützt gewesen. Darum ist vieles mega schwierig geworden. Genau, eben du bist wie durch das, dass du das verloren hast, ist eine Gruppe gewesen, die wie gleichzeitig aufgeführt worden ist mit Armen und mit Weisen. Also man sieht, sie haben wirklich ganz viel Sicherheit in ihrem Leben verloren, indem sie Witwe geworden sind. Und ihre einzige Möglichkeit eigentlich zum Stabilisieren oder für eine Verbesserung war, dass sie wieder geheiratet haben. Also du siehst, wie Selbstbestimmung ist so ein bisschen eingegrenzt in unserem Verständnis heute. Und im Neuen Testament hat sich wie das Anfang ein bisschen bessern. Könnte unter anderem sein, weil in der römischen Antike Ehen mit Eheverträgen geschlossen worden sind, wo auch ein Stück weit Güter für Gütertrennung, sage ich es richtig, ja, geregelt worden ist. Also, dass man wie dort ein bisschen mehr Sicherheit hatte. Aber an dem, wie es behandelt worden ist, das Thema von der Witwe, sieht man gleich, hey, es ist ein ganz schwieriges Thema geblieben und etwas, das man hat müssen anschauen und regeln. Genau, und in Bezug jetzt auf Tabitha, ist so, wenn man über sie nachliest und einfach merkt man, wie, hey, es ist ganz oft eigentlich die Vermutung da, dass sie auch eine Witwe war. Es wird wie nicht benannt im Text, aber vom Kontext her und von dem, was sie für eine Rolle hat, dass sie so eine Witwe ist. Und mit der neuen Zeit vom Neuen Testament hat es ein sogenanntes Witweverzeichnis gegeben. Und dort innen bist du wie aufgenommen worden, wenn du erstens über 60 warst. Einer ist verheiratet, viel Kind großgezogen und dann gibt es noch ganz viele andere Anforderungen, die wo wirklich mega gross waren, sind wir gesehen. Und wo sie wie dort, an dem, wie sie lebt, könnte es wirklich auch mega passen, dass sie so eine Witwe war. Und wo die Kirche dann auch für die aufgekommen ist, sie haben sie unterstützt. Aber es ist eben darum auch die hohe Anforderung. Genau, und was ich, der Punkt, den ich jetzt noch vergessen habe, ist wegen der Witwe, dass oft gebraucht wird für allgemein alleinstehende Frauen, also solche, die nicht verheiratet waren und, oder sogar geschieden. Und dann gibt es eben die wirklich Witwe. Und was ich mega spannend finde an diesem Witweverzeichnis, ist einfach wie der Punkt, dass hey, die Kirche hat angefangen zu erkennen, dass das ein wichtiger Teil ist und dass sie auch den Dienst von diesen Witwen anerkennen und unterstützen. Und dort, finde ich, sieht man auch mega, ja, den Anfang von einem Umdenken, und ich finde das mega stark. Aber wenn ich jetzt wieder nochmal an Tabitha denke und mir überlege, dass sie so eine Witwe war, die in diesem Witweverzeichnis war, dann heisst das, hey, sie hat wirklich ein Leben gelebt, von einem Lifestyle, von dem Dienen, von dem Geben, von dem Investieren. Es ist, dort bist du nicht einfach so, weil einer denkt, ja, ich will jetzt eine gute Tat tun. Sie hat wirklich das müssen leben, sie hat müssen das Vorbild sein. Und das bringt mich auch zu dieser letzten Lektion, die ich aufgeführt habe über Tabitha als Jüngerin, ist die Treue im Dienen. Und ich finde, durch die Treue, durch das Dranbleiben, durch das immer weiter Dienen, hat auch mega das kraftvolle Zeugnis können nachher entstehen. Wenn wir jetzt nochmal so an meinen Anfanggedanken denken von der Maria und der Martha und dem Dienen, wo wie dort ein bisschen negativ ist, ich bin selber auch mit dem Gefühl aufgewachsen, ich bin nicht gesehen oder ich bin nicht wertgeschätzt. Das sind viele so Sachen, die ich mit mir mitgetragen habe und wo ich in dem Anfang habe ganz viele so praktische Sachen machen oder ich habe wie versucht, das zu füllen, auch mit einer Art von Dienen. Und ich habe das oft so aus einem Moment raus oder von einem Ausgangspunkt aus gemacht, wo ich zerbrochen war oder wo ich eine Leere hatte. Und ich habe es versucht zu füllen. Und die Frucht von dem Dienen, glaube ich, ist auf lange Zeit ist nicht Leben. Es ist nicht Jesus zeigt sich, sondern irgendwann kommt das raus, dass es eben aus dieser Zerbrochenheit kommt. Und ich glaube, wenn wir so verbunden sind wie Jesus, jünger sind, wie Tabitha war, wo ich glaube, einfach nach auch bei Jesus war oder seinem Herz, oder, und aus dieser Einheit mit ihm raus dienen, dann ist der Ausgangspunkt ganz anders. Und ich glaube, dann wird es auch mega kraftvoll und dann wird es auch mega das Zeugnis, das wir sehen in der Tabitha in ihrem Leben. Hey, vielleicht denkt man, es ist etwas Kleines, sie neigt ja nur. Aber sie hat dient aus der ja, aus dem Nähe mit Jesus und das Bild von einer Quelle mitgebracht, wo wir wie von einem Ort aus dienen, wo einfach immer Neues ist, wo immer frisch ist. Und ich glaube, dann hat das einfach mega an Kraft. Genau, und dann übergebe ich dir nochmal, Joel, für den letzten Teil.
Genau, wir haben bis jetzt zwei Punkte gesehen von der Tabitha. Das erste ist, sie ist eine Jüngerin. Es ist nicht genau beschrieben, was es genau ausgemacht hat, außer der Aspekt, dass sie dient hat. Und dann der zweite Aspekt von der Magdalena, sie hat dient aus dieser Quelle Jesus raus. Also sie hat da so wie eine Quelle gehabt, die sie können andocken und aus dem raus ist unglaublich viel Liebe geflossen, wo sie können selbstlos den Menschen dienen konnte. Und du hast vielleicht gemerkt, wir haben einen Punkt noch ein bisschen umgangen und zu dem kommen wir jetzt noch, nämlich den ganzen Moment vom Tod. Sie ist ja effektiv dann gestorben. Und das heisst, sie haben sie aufbewahrt im Obergeschoss und haben dann den Petrus geholt. Also aus dem heraus können wir lesen, Tabitha ist nicht gestorben, alt und erfüllt nach einem langen Leben. Dann hat jetzt nicht den Petrus geholt und denkt, oh, vielleicht gibt es noch ein Wunder. Sondern irgendwie ist sie in der Blüte von ihrem Leben rausgerissen worden und alle sind verschrocken und haben mega gebrüllt. Und wo der Petrus kommt, sind die Witwen da und zeigen die Kleider und erzählen, was Tabitha alles für sie gemacht hat. Und Magdalena hat so schön gesagt, Kleider in der Bibel sind Würde. Taufe wird immer verglichen, alte Kleider abziehen, neue Kleider anziehen. Es ist eine neue Würde, eine neue Identität. Sie hat diesen Witwen, dieser Personengruppe, die es schwierig hatte, einen schwierigen Stand hatte, hat sie Würde gegeben. Und dann kommt der Petrus und dort steige ich jetzt ein, in meinen Teil. Und dann heisst es, doch Petrus schickte sie alle, also all die weinenden Witwen aus dem Zimmer. Als er allein war, kniete er nieder und betete. Dann wandte er sich zu der Toten und sagte, Tabitha, steh auf. Tabitha öffnete die Augen, sah Petrus an und setzte sich auf. Und Petrus fasste sie bei der Hand und half ihr auf die Füße. Danach rief er die Witwen und die anderen Gläubigen herein, damit sie die wieder zum Leben erweckte Tabitha sehen konnten. In der ganzen Bibel gibt es 8 Totenauferweckungen. Relativ wenig, oder? Also wenn wir ein bisschen über Wundergeschichte lesen in der Bibel, Heilige hast du schon fast inflationär, oder? Also bei Jesus heisst es, sie sind von überall gekommen, er hat alle geheilt. Das müssen Tausende von Heiligen gewesen sein. Dämonenaustreibungen ist ein Haufen, du hast viele Wunder. Aber Totenauferweckungen, das ist ein seltenes Wunder in der Bibel. Das war nicht Alltag, etwas, das wir jeden Tag erlebt haben. Es gibt genau 8. Der Prophet Elia erlebt eine, sein Nachfolger Elisa erlebt 2. Jesus selber erlebt 3 Totenauferweckungen. Und dann haben wir in der Apostelgeschichte noch je eine durch den Apostel Paulus und eine durch den Petrus. Das sind die 8 Totenauferweckungen, die wir haben in der Bibel. Also ist relativ etwas Seltenes. Und ich glaube, es ist ja nicht ein Zufall, dass genau die Tabitha das Wunder erlebt von dieser Totenauferweckung. Wir haben am Anfang gelesen, sie war eine Jüngerin. Und auch wenn es nicht genau beschrieben wird, was das alles für Facetten hat, das Jüngersein, etwas, was ich weiss, ist, ein Jünger von Jesus hat immer eine Sehnsucht, dass sein Umfeld um ihn herum auch von dieser guten Nachricht von Jesus etwas erfahren darf. Dass sie sie annehmen dürfen, dass sie die Versöhnung erleben dürfen mit dem Vater, die Freiheit erleben dürfen. Das ist immer ein Herz, das ein Jünger hat. Und das ist sicher auch das Herz von der Tabitha. Kleider nähen, das war ihr Zugang. Sie hat das gemacht, was sie gut konnte. Aber das Herz dahinter war mehr. Sie wollte den Leuten die Liebe Gottes weitergeben. Das ist immer das Herz von einem Jünger, von einer Jüngerin von Jesus. Und auch das Herz von dieser starken Frau, Tabitha. Und dann passiert etwas, was sie wahrscheinlich so nicht gesehen hat oder niemand gesehen hat. Die Frau, die stirbt plötzlich. Es ist ja kein langsamer Tod, sondern es ist ein Tod, plötzlich stirbt sie. Ein Riesenschock. Und das hat mich an einen Vers erinnert aus dem Johannesevangelium. Dort sagt Jesus, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Ich habe das Bild mitgebracht von so Weizenkörner. Ein Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Und dann bringt es viel Frucht. Und genau das ist die Geschichte von der Tabitha. Sie hat schon Frucht gebracht mit all diesen Kleidern. Aber die ganz grosse Frucht, wie es nachher Magdalena wird zeigen, der grosse Aufbruch in dieser Stadt Jaffa, ja, eine Erweckung, ist passiert durch ihren Tod und ihre Auferstehung. Und auch das macht Tabitha so stark. Sie gibt ihr Leben Gott an. Sie ist eine Jüngerin, sie dient selbstlos. Und sie stirbt und Jesus kann sie zum Leben auferwecken. Wenn wir Taufe feiern miteinander, ich habe hier ein Bild mitgenommen von der Maela, von meinem Gottemädchen, wo wir taufen im Herbstcamp, 17. Für mich ganz eine besondere Freude, weil ich schon seit jung immer für sie bete. Ich bete immer für meine Kinder und für mein Gottenkind, dass sie im Glauben an Jesus wachsen dürfen. Und als ich sie taufe, da war das natürlich für mich ein spezieller Moment, weil ich sehe, wow, Gott hat die Gebete erhört. Und Taufe, ganz einfach erklärt, bedeutet das Abentauchen, Sterben mit Jesus, Auftauchen ist Auferstehen mit Jesus. Sterben mit Jesus, das ist ein Aspekt von einem Nachfolger, von einer Nachfolgerin von Jesus. Was heisst denn das ganz praktisch? Ich meine, wir müssen ja nicht alle physisch sterben, also irgendwann dann schon, aber noch nicht jetzt hoffentlich, und dann wieder von den Toten auferweckt werden. Wie gesagt, das kommt auch in der Bibel nicht so häufig vor. Aber es ist oft das Sterben, wo wir einfach bereit sind, einen Preis zu zahlen für unseren Glauben. Ich habe das immer wieder gesagt, und wenn ich merke, wie älter ich werde, meine, ich mache meinen Job als Pastor mega gern. Ich spüre Berufung, ich spüre mehrheitlich wirklich gute Feedbacks, ich habe mega Freude daran. Aber es gibt einen Teil, der stresst mich wirklich. Und das ist, dass ich an der Übung viel weg bin. Weil, als meine Kinder noch klein waren, war das kein Problem. Ich konnte am Tag länger zu Hause bleiben. Aber meine Jungs gehen in die Schule, das nützt ihnen nichts, wenn ich am Mittag ein bisschen länger zu Hause bleibe. Und die brauchen mich am Abend. Aber wir haben die Kirche hier, eins auf Luzern und dann auch noch eins auf Zug, die ich auch leite. Das sind Ehrenamtliche. Ich muss mich ihnen am Abend treffen. Ich kann nicht meiner kleinen Gruppe, die alles geschäftstätige Männer sind, sagen, komm, lass uns am Dienstagmorgen um 10 Uhr treffen. Dann sind sie alleine dort. Sind alle am Arbeiten, oder? Und Leitungsteamsitzungen, Small Group, Abend Celebration, ist so viel am Abend. Und das macht mir manchmal weh, weil ich lieber mit meiner Familie sein will. Und dann ist der ganze Sonntag auch weg, weil wir haben zwei oder drei Celebration. Heute haben wir dreimal predigen, Magdalena und ich. Das ist ein voller Tag. Und der einzige Familientag ist der Samstag. Und manchmal am Samstag ist noch eine Hochzeit. Oder ein Kurs, oder wie im November ein Leitertag. Und dann ist der auch noch weg. Und ich merke, das ist für mich manchmal wirklich ein Sterben. Nicht, dass ich die Übung nicht gerne mache. Ich habe gerne Small Group und all die Meetings und Celebration. Ich gehe auch gerne an Hochzeit, vor allem wegen dem Apero. Das ist allerliebst am Hochzeit, das Apero. Also Trauung ist auch klar, aber Apero finde ich einfach etwas Sensationelles. Wir dürfen doch ehrlich sein untereinander, gell? Aber ich merke so, das ist ein bisschen ein Sterben. Das ist eine Art ein Preis, den ich zahle. Und dir geht es auch so, du zahlst vielleicht einen anderen Preis für deinen Glauben. Vielleicht bist du in einer Familie, die in deinem Glauben ist und du hast manchmal eine Ausgrenzung erlebt. Sie lachen dich aus, oder sie gehen sogar aktiv gegen dich vor. Oder du hast dich mal geoutet im Geschäft, oder es hat nicht nur positive Auswirkungen gehabt, oder was auch immer. Wir zahlen den Preis und das gehört, das ist ein Teil von dem Jüngersein. Und was Magdalena und ich die Predigt so vorbereitet haben, haben wir gemerkt, das sind so die drei Punkte, die uns faszinieren an dieser Tabitha. Erstens, sie ist eine Jüngerin, eine Nachfolgerin. Bei aller Geschäftigkeit, die wir haben in unserem Leben, unser allererster und wichtigster Auftrag ist, ein Jünger zu sein von Jesus. Das ist wichtiger als jede To-Do-Liste. Ein Nachfolger sein von Jesus. Zweitens, sie ist eine selbstlose Dienerin, die aus der Quelle Jesus dient. Und das Dritte, sie war wie ein Weizenkorn, der gestorben ist und durch das konnte viel Frucht bringen. Und ich möchte dich mega ermutigen, dort, wo du merkst, dein Glauben hat einen Preis. Es ist manchmal ein Sterben mit Jesus. Denk an Tabitha, das mutige Vorbild, an die starke Frau. Und ich werde jetzt wieder der Magdalena übergeben fürs Schlussbucke.
Geh hin, natürlich. Ja, wir lesen noch den allerletzten Vers. Müssen wir schauen, wo wir sind. Genau. Vers 42. Die Nachricht von diesem Ereignis verbreitete sich in der ganzen Stadt und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Und man sieht, wie so Ja, hey, all das, was passiert ist in ihrem Leben, hat wie dafür nachher verdienen, dass Gott ja, gross gemacht worden ist, dass viele zu dem Glauben gefunden haben. Und ich finde das irgendwie spannend, oder? Sie hat wie ein Leben gehabt, wo man, oh, viele würden vielleicht denken, ja, einfach ein bisschen dienen, praktisch, das finde ich jetzt nicht so attraktiv, aber sie ist dem treu geblieben, sie hat das gemacht, sie hat den Ruf gehabt, die Leute haben sie für das gekannt. Und ihre Ruf hat sich ja wie etabliert, und weil sie den Ruf, glaube ich, gehabt hat, hat auch die Auferstehung von ihrer Mega dürfen wie eine weite Tragweite haben, weil eben die Leute gewusst haben, ah, das ist Tabitha, das ist die. Und sind so viel betroffen gewesen, aber nachher ist sie auferstanden, das Wort hat sich verbreitet und eben die Leute, die alle zu Jesus gefunden haben. Und ich glaube, sie hat das nicht geplant, aber ich glaube, Gott hat gesagt, eben, ja, du bist so treu und darum werde ich das Wunder machen in dem Leben, weil ich weiss, mein Name wird gross gemacht werden. Ja, voll. Und ich glaube einfach so, was mich zuerst auch noch ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, wie so, hey, Tabitha sagt ja eigentlich gar nichts selber. Wir haben die paar kleinen Verse und irgendwie wissen wir gar nicht so viel. Und sie sagt nicht mal selber etwas, was sie denkt. Aber ich glaube, eigentlich passt sie ganz gut zu dem, wo sie dafür steht. Und das, was sie gemacht haben, ihre Taten, das ist nachher wie, das spricht für sie. Und darum finde ich das mega cool. Genau. Und jetzt sind wir eigentlich schon am Schluss. Ja. Und ich möchte euch eine Herausforderung mitgeben, wo ihr kurz dürft, euch Gedanken zu machen. Und Joel hat das Bild braucht vom Sterben und von der Auferstehung, oder? Wo, wie etwas manchmal muss sterben, damit es Frucht tragen kann. Und meine Frage an dich, entweder bist du in einem Moment, wo du merkst, hey, etwas stirbt gerade, vielleicht ist es so ein bisschen persönlich, Ego, oder was auch immer das ist, oder ein Dienst, oder irgendetwas, wo du merkst, wie da auf eine Art da stirbt etwas, wo ich gedreht habe, oder wo ich denke, das bin ich. Dann frag Gott, was wird Frucht sein, oder danke Gott für das, was wird kommen. Oder wenn du merkst, hey, ich bin an dem Ort, wo ich gerade voll, ja, ich merke, es trägt Frucht, es bekommt das Leben, es ist ein neues Leben entstanden in meinem Leben, dann danke Gott dafür, für den Moment, wo etwas hat müssen sterben und dass er treu war und das gemacht hat. Ja, ich gebe dir einen Moment Zeit, um dir Gedanken zu machen, hey, bin ich auf welcher Seite stehe ich gerade in einem Bereich von meinem Leben, und danke Gott für das. Gott, danke einfach für deine Treue, wo du einfach zeigst über Zeit und Zeit und Zeit aus. Dass du einfach treu bist, dass du wirkst in unserem Leben und ja, dass wir einfach dir dienen und du das brauchst. Und wenn dir wirklich danken, dass du ja, für jeden, der vielleicht im Moment wo ist, wo sich anfühlt, hey, etwas stirbt oder etwas muss ich loslassen oder etwas ist ja, vielleicht auch in dem Dienst, den ich mache, merke ich, etwas in mir muss sterben. Und dort will ich einfach danken, Jesus, dass du Grosses tun wirst, dass du Frucht bringen wirst aus dieser Zeit raus, dass das nicht das Ende ist, sondern dass wie noch mehr kommt, die Geschichte geht weiter. Und, aber auch dort, wo wir wie auf das zurückschauen dürfen, danke, dass du wirklich deinem Wort treu gewesen bist und ja, einfach Grosses gemacht hast. Ja, wenn dir einfach Ehre geben für das, was du bist und das, was wir machen, wirklich zu deinen Füßen legen. Und sagen, ja, brauch es. Brauch es, es ist für dich, Jesus.